Saifedean Ammous, der Bitcoin-Standard. Die dezentrale Alternative zum Zentralbankensystem. Gelesen von Nadine Saddam und Heiner Lenz.
Ob es uns gefällt oder nicht, Geld regiert die Welt. Wir brauchen irgendeine Form von Tauschmittel, um in unserer dynamischen und globalisierten Welt miteinander handeln zu können. Aber unsere modernen Währungen sind instabil. Sie müssen ständig von nationalen Zentralbanken auf- und abgewertet werden, was immer wieder zu verheerenden Finanzkrisen führt. Irgendetwas muss sich also ändern. Und genau da kommt Bitcoin ins Spiel. Geld muss sicher, stabil und vertrauenswürdig sein, damit es alle nutzen können. Im 19. Jahrhundert war genau das durch den Goldstandard gegeben. Der Wert unserer Währungen war fest an Gold geknüpft und die Knappheit des Edelmetalls machte es zum perfekten Wertaufbewahrungsmittel. Die Folge waren beispielloses Wirtschaftswachstum und Wohlstand. Aber im frühen 20. Jahrhundert wichen immer mehr Staaten vom Goldstandard ab. Die Folge war ein Jahrhundert wilder Konjunkturschwankungen und galoppierender Staatsschulden. Bitcoins könnten das Gold der Zukunft sein. Die Kryptowährung ist ein knappes und sicheres Wertaufbewahrungsmittel, das überall und jederzeit gegen Geld eingetauscht werden kann. Die folgenden Blinks erklären, warum dieser Standard großes Potenzial hätte und welche Hürden die Technologie überwinden muss. Bitte bedenke, dass diese Blinks ausschließlich die Argumentation des Autors wiedergeben, die in Fachkreisen kontrovers diskutiert wird.
Blink Nummer 1: Die Geburt des Geldes als Tauschmittel.
Es gab bekanntlich eine Zeit, in der die Menschen ohne Geld Wirtschaft trieben. Das Ganze funktionierte durch Tauschhandel oder direkten Austausch. Man tauschte zwei Schweine gegen eine Kuh oder eine Streitaxt, je nachdem, was beide Tauschpartner für Vorstellungen hatten. Aber genau da lag das Problem. Manchmal passten diese Vorstellungen einfach nicht zusammen. Wenn man nichts hatte, was den anderen interessierte, bekam man selbst nicht, was man wollte. Geld hingegen konnte man für jede beliebige Transaktion verwenden. Geld sah dabei nicht immer so aus wie unser heutiges Bar- und Buchgeld. Ein schönes Beispiel dafür ist das Steingeld auf der Insel Yap, heute ein Teil der föderierten Staaten von Mikronesien. Die Bewohner handelten bis weit ins 19. Jahrhundert hinein mit Steinscheiben, die Rai genannt wurden, und von Handtellergröße bis zu 4 Metern Durchmesser und 5 Tonnen Gewicht reichten. Was machte die Rai als Zahlungsmittel effektiv? Zunächst einmal ihre Knappheit. Die Steine bestanden aus Mineralien, die auf der Insel Yap nicht vorkamen. Darum mussten sie von der 400 Kilometer entfernten Insel Palau nach Yap transportiert werden. Neue Steine wurden auf Hügel befördert, wo sie für alle sichtbar waren. Dann tauschte der Eigentümer das Besitzrecht ganz oder anteilig gegen Waren oder Dienstleistungen. Viele Steine waren so schwer, dass sie nie bewegt wurden. Jede Transaktion wurde der gesamten Gemeinschaft verkündet und erhielt dadurch ihre Gültigkeit. Außerdem war die Steinwährung eintauschbar. Die Bewohner von Yap wussten, dass sie ihr Steingeld jederzeit gegen Waren einlösen konnten. Viele der Steine waren von jedem Punkt der Insel aus sichtbar und die gesamte Gemeinschaft wusste, wer welche Steine oder Anteile daran besaß. Das Steingeld war schließlich auch teilbar. Wer kleinere Güter wie einen Korb Obst erwerben wollte, konnte einen kleinen Teil seines Steins verkaufen. Wer auf größere Waren wie ein Floß aus war, konnte ein größeres Steinstück oder den gesamten Stein verkaufen. Wenn das Steingeld so effektiv war, warum wurde es dann nicht mehr verwendet? Weil Yap vom Rest der Welt entdeckt wurde. Im späten 19. Jahrhundert erlitt ein irisch-US-amerikanischer Kapitän namens David O'Keefe vor der Insel Schiffbruch. Er erfuhr von den Steinen und begann kurz darauf, größere Mengen von Palau nach Yap zu importieren. Die einfache und billige Beschaffung degradierte die einst kostbare Währung auf den Status gewöhnlicher Steine.
Halten wir fest, Geld war ursprünglich ein Tauschmittel mit einem materiellen Wert. Dieser ergab sich durch Knappheit, Teilbarkeit und Eintauschbarkeit.
Im nächsten Blink nähern wir uns unserer modernen Vorstellung von Geld.
Blink Nummer 2: Von der Metallurgie zum Goldstandard.
Das erste Geld, das den Münzen in deiner Hosentasche ähnelte, war das Ergebnis einer technologischen Revolution, der Metallurgie. Diverse vorchristliche Kulturen hatten gelernt, Metalle wie Kupfer, Bronze und Eisen zu schmelzen. Das war die Grundlage für die spätere Prägung von Münzen, die klein und leicht genug waren, um sie über weite Distanzen hinweg als Tauschmittel zu verwenden. Im Laufe der Zeit tat sich Gold als besonders wertvolles Metall hervor. Warum? Nun, Gold hat ein paar einzigartige Merkmale. Es ist nahezu unzerstörbar und lässt sich nicht aus anderen Materialien synthetisieren. Dazu kommt seine naturgegebene Knappheit. Die Goldgewinnung ist aufwendig. Je mehr du schürfen willst, desto tiefer musst du graben. Darum wächst das Goldvorkommen trotz moderner Bergbautechniken langsam und vorhersehbar. Die Verbindung all dieser Eigenschaften macht Gold zum idealen Wertaufbewahrungsmittel. Die Menschen erkannten das früh. Der antike griechische König Krösus ließ bereits vor über 2500 Jahren Goldmünzen prägen. Trotzdem dauerte es bis ins 18. Jahrhundert, bis Gold und Geld unzertrennlich wurden. Das 18., 19. und 20. Jahrhundert gingen als Epoche des Sound Money in die Geschichte ein, als Ära des harten Geldes. Holen wir ein wenig aus, um diesen Begriff zu erklären. Die neue Ära war eine Folge der großen Revolutionen in den Bereichen Transport und Kommunikation. Durch Erfindungen wie den Telegraphen und die Eisenbahn konnten Personen und Güter nun schneller und leichter zirkulieren. Das wiederum erforderte die Verwendung bequemer und nicht physischer Zahlungsmittel wie Schecks und Papierbelege. Aber wie konnte man Händler und Verbraucher davon überzeugen, dass die neuen Papierstücke auch wirklich eintauschbar waren, also einen realen Gegenwert besaßen? Den realen Wert des Papiergeldes sicherten Edelmetalle, die man in Tresoren verwahrte. In den führenden europäischen Nationen war das meistverwendete Edelmetall Gold. Großbritannien preschte vor und führte 1717 den Goldstandard ein. Die Währung bestand entweder aus Münzgold oder aus Scheinen, die den Anspruch auf einen Umtausch in Gold verkörperten.
Das bedeutet, Gold war knapp, teilbar und resistent gegen Wertverlust. Diese Eigenschaften machten es zu einer geeigneten Grundlage für hartes Geld.
Bis 1900 zogen weltweit 50 andere Länder nach. Und je mehr Länder ihr Papiergeld an reale Goldreserven knüpften, desto nützlicher und wertvoller wurde das Edelmetall. Das war der Inbegriff von hartem Geld. Die Märkte hatten sich aus freien Stücken für Gold als das beste Wertaufbewahrungsmittel entschieden. Jede Münze und jeder Schein war durch Gold besichert.
Blink Nummer 3: Die Abkehr vom Goldstandard im Ersten Weltkrieg.
Im frühen 1. Jahrhundert nach Christus führte der römische Kaiser Julius Caesar den Aureus ein. Eine Münze mit einem hohen Feingehalt von etwa 8 Gramm Gold. Die Münze avancierte schnell zur Standardzahlungsmethode im gesamten Römischen Reich. Aber als das wirtschaftliche Wachstum des Imperiums stockte, fingen die Herrscher an, die Münzen zu strecken. Sie reduzierten den Goldgehalt, um den in viele Kriege verwickelten Staat zahlungsfähig zu halten. Das klingt nach leicht verdientem Geld, aber die Sache hatte einen Haken. Der Aureus verlor an Wert. Durch das Strecken wurden viel mehr Münzen in Umlauf gebracht. Das erhöhte die Nachfrage der Römer, ohne dass es mehr Waren oder Dienstleistungen gab. Dieser inflationäre Wertverlust trug dem Autor zufolge zu einer Reihe von Wirtschaftskrisen bei, die das einst so mächtige Römische Reich zu Fall brachten. Eben solche Wertverluste sollte der moderne Goldstandard nach britischem Vorbild verhindern. Aber auch hier gab es ein Problem. Das Gold musste in einer überschaubaren Anzahl von Banktresoren verwahrt werden, um den Umtausch gegen Papiergeld zu erleichtern. Doch genau das führte zu einem stark zentralisierten System, in dem die Regierungen den Wert des Papiergeldes kontrollierten. Sie konnten nach Belieben mehr Geld in Umlauf bringen, ohne den entsprechenden Gegenwert in Gold zu erhöhen. Sie allein steuerten die Eintauschbarkeit des kursierenden Geldes. Im Jahr 1914 machten dann nahezu alle großen europäischen Staaten von dieser Macht Gebrauch. Der Erste Weltkrieg war ausgebrochen und die Kriegsnationen benötigten Geld zur Finanzierung ihrer militärischen Operationen. Doch statt die Steuern zu erhöhen, folgten sie dem römischen Vorbild. Sie druckten massenhaft Geld, ohne gleichzeitig die Goldvorräte aufzustocken. So rückten die im Ersten Weltkrieg kämpfenden Länder innerhalb weniger Wochen vom Goldstandard ab. Die Austauschbarkeit von Papiergeld und Gold war Geschichte. Das hatte zwei Effekte. Erstens finanzierte der stete Strom an frischem Bargeld 4 weitere blutrünstige Kriegsjahre. Zweitens führte die hemmungslose Gelddruckerei zu einer dramatischen Abwertung der bestehenden Währungen. Zum Beispiel verlor die österreichisch-ungarische Krone in dieser Zeit satte 68,9% ihres Werts im Vergleich zum Schweizer Franken. Warum der Vergleich mit dem Franken? Weil sich die Schweiz gegen eine Kriegsbeteiligung entschieden hatte und damit beim Goldstandard geblieben war.
Wir resümieren: Im Ersten Weltkrieg rückten die europäischen Kriegsnationen vom Goldstandard ab, um mehr Geld generieren zu können. Sie konnten so länger Krieg führen. Gleichzeitig wurden ihre Währungen jedoch drastisch abgewertet.
Beide Effekte sollten die wirtschaftliche Entwicklung in Europa nachhaltig prägen.
Blink Nummer 4: Das Bretton Woods-System.
Nach dem Kriegsende 1918 standen die europäischen Kriegsmächte vor der schwierigen Frage, wie sie ihre Währungen wieder aufwerten können. Die naheliegendste Lösung war die Rückkehr zum Goldstandard. Aber das hätte eine ehrliche Neubewertung im Verhältnis zu Gold erfordert. Kein Staat wollte zugeben, wie wenig die eigene Währung inzwischen wert war. Auch war der jeweils alte Umtauschkurs keine Lösung. Das hätte das Papiergeld über- und das Gold unterbewertet. Massen von Bürgern hätten ihr Papiergeld in Gold eingetauscht, um es profitabel in Länder mit hohem Goldpreis zu verkaufen. Also führten die Regierungen das ein, was wir heute als Fiat-Geld bezeichnen. Geld ohne intrinsischen, materiellen Gegenwert. Der Wert von Fiat-Geld wird nicht durch Gold, sondern Regierungsmacht bestimmt. Seine Einführung markiert den Beginn einer neuen Ära instabiler Geldwerte, in der Staaten immer stärker in die Wirtschaft eingriffen, um ihre Währungen zu stabilisieren. 1944 war das Ende des Zweiten Weltkriegs in Sicht und die späteren Siegermächte planten die wirtschaftliche Ordnung der Nachkriegszeit. Das Ergebnis dieser Planungen war das Bretton Woods-System, benannt nach der Kleinstadt im US-Bundesstaat New Hampshire, in der die Alliierten das Abkommen unterzeichneten. Die Kernidee bestand darin, alle Währungen zu festen Wechselkursen an den US-Dollar zu binden. Der Dollar wiederum wurde durch einen festen Wechselkurs an Gold gekoppelt. Und dieser Dollar-Gold-Standard sollte vom neu geschaffenen Internationalen Währungsfonds, kurz IWF, überwacht werden. Besonders war auch, dass sich alle unterzeichnenden Länder verpflichteten, ihre Goldreserven in den USA zu lagern. Theoretisch ähnelte das Bretton Woods-System also dem früheren Goldstandard. Alle Währungen sollten über den Dollar in Gold umtauschbar sein. Aber die Praxis sah anders aus. Da der Welthandel nun vom Dollar abhing, stieg die weltweite Nachfrage nach der US-Währung. Immer mehr Länder legten ihre Währungsreserven in Dollar an, also musste die USA im Laufe der Zeit mehr und mehr Dollar in Umlauf bringen. Irgendwann wurde die rund um den Globus kursierende Menge an Dollar so groß, dass sie nicht mehr in die entsprechende Goldmenge hätten umgetauscht werden können. Damit war die Goldbindung de facto passé. Darum verkündete US-Präsident Nixon am 15. August 1971 die Entkopplung von Dollar und Gold.
Kurzum, das Bretton Woods-System, das die Wechselkurse an den Wert des Dollars knüpfte, ersetzte den früheren Goldstandard. Aber auch dieses System konnte die Geldmenge nicht auf Dauer begrenzen.
Nach dem Ende des Bretton Woods-Systems sollte der Wert des Geldes durch das freie Zusammenspiel der großen Fiat-Währungen bestimmt werden. Aber auch das hatte desaströse Folgen.
Blink Nummer 5. Warum wir hartes Geld brauchen.
An dieser Stelle holen wir kurz Luft. Wir haben gesehen, dass die Abkehr vom Goldstandard im Ersten Weltkrieg einen Wendepunkt markierte. Seitdem hatte und hat die Weltwirtschaft immer wieder mit Inflationen und Wechselkursschwankungen zu kämpfen. Seitdem ist Geld de facto weich. Aber warum ist hartes Geld eigentlich besser für die Wirtschaft? Dem Autor zufolge liefert das Gold den erneuten Beweis. Der Höhepunkt des Goldstandards im 19. Jahrhundert bildete die Grundlage für eine lange Phase stetigen Wirtschaftsaufschwungs. Denn hartes Geld ermutigt Menschen zum Sparen und Investieren, weil es unsere natürliche Kurzsichtigkeit aushebelt. Wir Menschen neigen dazu, die sofortige Belohnung vorzuziehen. Aber hartes Geld motiviert uns zum Belohnungsaufschub. Wir können nämlich realistisch davon ausgehen, dass Ersparnisse oder Investitionen im Laufe der Zeit an Wert gewinnen. Und genau darum geht es beim Investieren. Die Belohnung heute aufzuschieben, um morgen zu profitieren. Hartes Geld führt also zu mehr Investitionen, die wiederum die Wirtschaft ankurbeln. Das investierte Kapital kann für die Herstellung von Gütern verwendet werden und zukünftige Umsätze generieren. Und je mehr hartes Kapital eine Wirtschaft akkumuliert, desto wahrscheinlicher wird sie nachhaltig wachsen. Weiches Geld dagegen verzerrt diese Kapitalbildung. Der Grund dafür ist einfach. Je instabiler Währungen sind, desto häufiger und stärker greifen Staaten ein, um die Knappheit und den Wert zu beeinflussen, zum Beispiel durch die Manipulation der Leitzinsen. Je günstiger die Leitzinsen, desto mehr Kredite nehmen die Akteure am Markt auf und desto mehr Geld ist im Umlauf. Weil aber nicht automatisch auch mehr Rohstoffe, Waren oder Dienstleistungen angeboten werden, verliert das Geld an Wert. Weiches Geld verwässert die Aussagekraft der Preise. Es hat zur Folge, dass Preise die Marktdynamik nicht mehr abbilden. Dadurch können Investoren nicht mehr alle relevanten Informationen überblicken und entscheiden sich aus Vorsicht häufiger gegen Investitionen. Das wiederum verzerrt die Kapitalakkumulation. Ist das Geld hingegen hart, vermitteln die Preise den Investoren alle relevanten Informationen. Sie können kluge Entscheidungen treffen, ohne das globale Geschehen studieren zu müssen. Angenommen, eine malaysische Unternehmerin entscheidet sich gegen eine Unternehmensexpansion, weil die Preise für Kupferkabel explodiert sind. Dann muss sie nicht wissen, dass der Kupferabbau in Chile durch ein Erdbeben zum Erliegen kam. Der Preisanstieg verrät ihr alles, was sie wissen muss.
Mit anderen Worten, laut Meinung des Autors bildet hartes Geld die Grundlage für stetes Wirtschaftswachstum. Die verlässliche Geldwertstabilität ermutigt Menschen zu sparen und zu investieren.
Im nächsten Blink beleuchten wir, warum eine Geldpolitik, die vorrangig staatlichen Interessen dient, der Wirtschaft schadet.
Blink Nummer 6. Das Problem staatlicher Geldpolitik.
Wir haben gesehen, dass diverse Probleme entstehen, wenn Staaten wie im Ersten Weltkrieg von der Geldwertstabilität abrücken. Zwei Folgen sind ganz besonders heikel: Rezessionen und die Anhäufung von Schulden. In diesem Blink erklären wir, warum. Beginnen wir mit den Rezessionen. Wenn Regierungen in das Marktgeschehen eingreifen, dann tun sie das durch zentrale Planung. In diesem Fall wirkt eine einzige Instanz manipulativ auf die Wirtschaft ein. Das ist ein großes Wagnis, denn keine Einzelperson oder Institution verfügt über genug Informationen, um die Wirtschaft zu durchschauen. Das Zusammenspiel aus Präferenzen, Entscheidungen, Kosten und Ressourcen ist schlichtweg zu komplex und dynamisch. Wer diese Informationen nicht zur Verfügung hat, trifft zwangsläufig Fehlentscheidungen. Und genau das passiert, wenn Regierungen die Geldmenge manipulieren. Ihr Eingreifen verzerrt besonders die Kapitalmärkte und erzeugt sogenannte Boom-and-Bust-Zyklen, also aufeinanderfolgende Phasen konjunkturellen Auf- und Abschwungs. Während eines Aufschwungs lassen sich Investoren durch die künstliche Geldabwertung täuschen. Sie nehmen Kredite auf und investieren das geliehene Geld. Der resultierende Boom wird dadurch schnell zur Blase. Und wenn diese platzt und die Kredite bedient werden müssen, stürzt die Wirtschaft in die Rezession. Die Wirtschaftsleistung schrumpft. Womit wir bei den Schulden wären. Wie Volkswirtschaften durch weiches Geld in die Verschuldung abrutschen, zeigte die große Depression der 1930er Jahre. Damals folgten immer mehr Staaten den Vorschlägen von John Maynard Keynes. Der britische Ökonom und dessen Anhänger, die sogenannten Keynesianer, hielten Rezessionen für die Folge sinkender Konsumquoten. Die beste Antwort auf einen Konjunktureinbruch bestand ihrer Ansicht nach darin, die privaten Haushalte zu Ausgaben zu motivieren. Wie das gelingt? Nun, durch Steuersenkungen, die den Bürgern mehr Netto vom Brutto lassen, aber nicht jeder gibt seine monatlichen Überschüsse aus. Alternativ kann die Regierung das Geld für Konsumausgaben bereitstellen. Genau das ist bis heute oft der Fall. Weil sich Steuererhöhungen inmitten einer Rezession schwer durchsetzen lassen, erhöhen Regierungen durch niedrige Zinsen die im Umlauf befindliche Geldmenge. Die Wirtschaft floriert, was sich auch auf die Verbraucher auswirkt. Sie geben prinzipiell mehr Geld aus und auch die Art ihres Konsums verändert sich. Du erinnerst dich an den Aspekt der zeitlichen Präferenz aus dem vorherigen Blink? Wenn das Geld durch staatliche Eingriffe in Strömen fließt, konzentrieren sich Menschen eher auf die Gegenwart. Das macht Einsparungen unattraktiv und fördert unüberlegte und opportunistische Investitionen. Und schlechte Konsum- und Investitionsentscheidungen münden in Schulden.
Wir rekapitulieren. Weiches Geld ermöglicht staatliche Eingriffe in das Wirtschaftsgeschehen und führt so zu Rezessionen und Schulden.
Das Ergebnis von alledem ist ein immer wiederkehrender Krisenzustand. Staatliche Interventionen verursachen Rezessionen und die keynesianische Antwort macht alles nur noch schlimmer. Doch gibt es eine Alternative. Wir brauchen hartes Geld und eine neue Alternative zum sicheren Goldstandard. Und genau hier kommt die Bitcoin-Technologie ins Spiel.
Blink Nummer 7. Bitcoins sind durch ihre Knappheit perfekte Wertspeicher.
Damit wären wir in der Gegenwart. Dem Autor zufolge versucht der Wirtschaftsliberalismus seit dem Zusammenbruch des Bretton Woods-Systems, Rezessionen durch frenetischen Konsum und hemmungslose Überschuldung zu bekämpfen. Damit muss Schluss sein. Unsere Regierungen müssen zu einer Politik des harten Geldes zurückkehren. Aber wie soll ausgerechnet die weltweit erste digitale Währung den Weg zurück zu Stabilität und Wachstum ebnen? Wir erinnern uns an den Goldstandard. Die Märkte wählten Gold aus zwei Gründen als effektives Wertaufbewahrungsmittel. Sein Vorkommen ist knapp und wächst vorhersehbar. Es besteht also ein geringes Risiko, dass die Goldmenge rapide zunimmt und den Wert des Edelmetalls verringert. Bitcoin hat ganz ähnliche Eigenschaften. Die Menge verfügbarer Bitcoins ist buchstäblich überschaubar. Egal was auch passiert, es wird nie mehr als 21 Millionen Bitcoins geben. Sobald diese Menge in Umlauf ist, werden keine weiteren Bitcoins mehr ausgegeben. Auch die Erstellung neuer Bitcoins sorgt für Stabilität, weil die Menge der Währung immer langsamer wächst. Das Ganze funktioniert so. Genau wie Gold werden auch Bitcoins geschürft. Um neue Coins zu erschließen, müssen die Computer im Netzwerk immer mehr Rechenleistung aufwenden, um immer komplexere Algorithmen zu knacken. Sobald diese Puzzle gelöst sind, erhalten die Miners, die an der Lösung beteiligten Rechner, neue Bitcoins als Belohnung. Um einen digitalen Goldrausch zu verhindern, integrierte Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto eine zusätzliche Sicherheitsfunktion. Die Anzahl neu ausgegebener Bitcoins wird alle 4 Jahre halbiert. Auch die Komplexität der Mining-Algorithmen steigt, je mehr Rechner sich an ihrer Lösung beteiligen. Dadurch erhöht sich die verfügbare Bitcoin-Menge ähnlich langsam und vorhersehbar wie die weltweiten Goldreserven. Die neuen Bitcoins werden in immer kleineren Mengen ausgegeben, bis die Produktion im Jahr 2140 komplett zum Erliegen kommt. All das macht Bitcoins einzigartig. Sie sind das bislang einzig wirklich knappe Gut der Welt. Das gilt selbst für den Vergleich mit Rohstoffen wie Öl und Gas. Wir betrachten sie als endlich, aber vieles deutet darauf hin, dass wir mit entsprechendem Aufwand weitere Quellen erschließen könnten. Für Bitcoins gilt das nicht. Der Bitcoin-Algorithmus hat die maximale Menge ausgegebener Bitcoins genau festgelegt. Daran kann kein Zeit- oder Ressourcenaufwand rütteln. Genau das macht die Bitcoin-Währung zum perfekten Wertaufbewahrungsmittel unserer Zeit. Ihre Menge kann durch nichts und niemanden manipuliert werden.
Wir lernen also, Bitcoins eignen sich als Wertaufbewahrungsmittel, denn ihre verfügbare Menge wächst langsam und kann partout nicht beeinflusst werden.
Doch die unumstößlich begrenzte Verfügbarkeit ist nicht das Einzige, was Bitcoins besonders macht.
Blink Nummer 8. Das Bitcoin-System ist außergewöhnlich sicher.
Knappheit ist also eine Grundvoraussetzung für hartes Geld. Aber das Wertaufbewahrungsmittel muss nicht nur begrenzt sein, sondern auch sicher. Du musst von der Sicherheit des Bitcoins überzeugt sein, um ihn als Währung zu akzeptieren. Und auch hier trumpft die Kryptowährung auf. Grund dafür ist die verteilte Buchführung des Bitcoin-Systems. Diese funktioniert mit Hilfe der innovativen Technologie der öffentlichen Blockchain. Wir haben zuvor gesehen, dass die Mining-Computer algorithmische Aufgaben lösen müssen, um Bitcoins zu schürfen. Wann immer das gelingt, erstellen sie einen Block. Das ist quasi ein Protokoll der jüngsten Transaktionen und Mining-Aktivitäten. Jeder Block wird mit der Kette aller bisherigen Blocks verknüpft. Die so entstehende Bitcoin-Blockchain ist immer auf dem aktuellen Stand. Sie enthält alle Details zu allen Transaktionen, die je im Netzwerk getätigt wurden. Und jetzt kommt's. All diese Informationen sind für alle Netzwerkteilnehmer einsehbar. Der Besitz von Bitcoins ist erst dann gültig, wenn er auf der Blockchain registriert wurde. Aber dafür muss die Echtheit der Transaktion erst durch die Mehrheit der Teilnehmer im System bestätigt werden. Der Vergleich der Einträge aller teilnehmenden Blockchain-Nutzer bestätigt quasi, dass die Transaktion tatsächlich stattgefunden hat. Genau das macht das Bitcoin-System komplett autark. Die Währung braucht keine zentrale Autorität, die die Transaktionen überwacht. Sie braucht weder Banken noch Regierungen noch Finanzaufsichtsbehörden. Die Verifizierung von Transaktionen ist nämlich einfacher, als einen Bitcoin-Block zu fälschen. Potenzielle Betrüger müssten dafür beträchtliche Rechenleistungen aufwenden. Und da die Mining-Algorithmen immer komplexer werden, steigt auch der Aufwand für mögliche Fälschungen. Dagegen erfordert die Überprüfung neuer Blocks so gut wie keinen Aufwand. Sie erfolgt dezentral. Die Mehrheit der sogenannten Nodes, also der Knotenpunkte im Netzwerk, kann verdächtige Blocks mit minimalem Rechenaufwand ablehnen. Das heißt, die Blockchain ist so sicher, weil sich Betrug nicht lohnt. Selbst wenn ein Nutzer unter gigantischem Energieaufwand die Mehrheit aller Nodes im Netzwerk hackt, um einen gefälschten Block zu akzeptieren, würde er damit nur wenig erreichen. Denn der Hack würde auffliegen. Und weil die Währung auf Transparenz und Vertrauen basiert, würde ein Angriff auf die Sicherheit eben jenes Vertrauen in das Bitcoin-System untergraben und einen dramatischen Wertverlust verursachen. Damit schnitten sich die Betrüger ins eigene Fleisch.
Kurzum, die Sicherheit des Bitcoin-Systems basiert auf der Blockchain, die potenziellen Betrug enorm aufwendig und praktisch sinnlos macht.
Das klingt alles fast zu schön, um wahr zu sein. Zeit, dass wir die Kryptowährung auf Herz und Nieren prüfen.
Blink Nummer 9. Die Stolpersteine für den Bitcoin-Standard.
Bitcoin erfüllt also die zentralen Anforderungen an hartes Geld. Die Währung ist knapp, sicher und eintauschbar. Aber reicht das? Woher wissen wir, dass Bitcoin mehr ist als nur ein kurzlebiger Trend? Die Antwort hängt davon ab, wie die Kryptowährung die folgenden Hürden meistert. Da wären zum Beispiel die wilden Wertschwankungen. Bei der allerersten Bitcoin-Transaktion im Mai 2010 schlug die einzelne Münze mit 0,000994 US-Dollar zu Buche. Bis Oktober 2012 schoss dieser Wert auf 4.200 Dollar, ein Anstieg um mehr als 422 Millionen Prozent. Und das ist nur die langfristige Volatilität. Allein im Jahr 2017 sprang der Buchwert eines einzelnen Bitcoins von 750 auf zwischenzeitlich 20.000 Dollar. Diese gewaltigen Fluktuationen entstehen durch Veränderungen der Nachfrage. Da die Menge kursierender Bitcoins begrenzt ist, kann die Währung steigendes Interesse nur durch höhere Preise abbilden. Und da die Bitcoin-Technologie neu ist, ist die Nachfrage von Natur aus variabel. Leider untergräbt genau das bislang das Potenzial der Kryptowährung als effektives Wertaufbewahrungsmittel. Darum bleibt die entscheidende Frage: Lassen diese Wertschwankungen irgendwann nach? Der Autor glaubt, dass sich die Fluktuationen nivellieren, je stärker das Bitcoin-Netzwerk wächst. Womit wir bei der zweiten großen Hürde für Bitcoin wären. Wenn die Währung ein neuer Geldstandard werden soll, muss sie wachsen. Aber anhaltendes Wachstum würde selbst für Bitcoin bedeuten, dass die Währung immer stärker von großen und zentralisierten Institutionen abhängt. Anno 2018 lag das Transaktionslimit der Kryptowährung bei 500.000 Bitcoins pro Tag. Diese Zahl kann angehoben werden, aber wir erinnern uns daran, dass nie mehr als insgesamt 21 Millionen Bitcoins zirkulieren werden. Dies beschränkt die Menge täglich möglicher Transaktionen. Schwierig, wenn Menschen weltweit den Bitcoin nutzen sollen. Dann bleibt noch die Frage der Kosten. Je mehr Transaktionen stattfinden, desto mehr Nodes müssen das Netzwerk stützen. Dadurch steigt die Anzahl der Blockchain-Kopien, die nach jeder Transaktion aktualisiert werden müssen. Das wiederum treibt sowohl die Transaktionsgebühren als auch die nötige Rechenleistung in die Höhe. Dem Autor zufolge sprechen all diese Faktoren dafür, dass der Bitcoin-Handel früher oder später von der Blockchain entkoppelt werden muss. Also in anderen Währungen erfolgt, die durch Bitcoin gesichert sind. Das würde zwar de facto die Einführung eines neuen Geldstandards bedeuten, es hieße aber auch, dass das neue System von zentralisierten Institutionen verwaltet werden müsste. Das ist ein großes Dilemma. Denn der Reiz von Bitcoin lag in dem Versprechen eines Handelssystems, das ohne staatlich anerkannte Dritte wie Banken auskommt. Leider gab es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Buches noch keine Aussicht auf eine Lösung für dieses Problem.
Wir rekapitulieren: Bitcoin könnte sich realistisch gesehen als neuer Standard für internationale Währungen etablieren. Aber dafür muss das System auf eine Weise wachsen, die nicht seine zentralen Werte verrät.
Bitcoin könnte die Grundlage einer neuen Ära harten Geldes sein und damit weltweit stetes, nachhaltiges Wirtschaftswachstum fördern. Aber dafür muss Bitcoin das Schicksal des Goldstandards umgehen. Die Zeit wird zeigen, ob dies gelingt.
Das war unser Crashkurs in Sachen Geldpolitik zum Buch Der Bitcoin-Standard von Saifedean Ammous. Stellen wir uns zum Abschluss noch einmal die Frage: Könnte die Bitcoin-Technologie als Wertaufbewahrungsmittel in die Fußstapfen von Gold treten? Wir haben gesehen, dass der direkte Tauschhandel in unserer globalisierten Gegenwart keine Option ist. Wir haben auch gesehen, dass Gold bislang das beste Wertaufbewahrungsmittel der Geschichte war. Es ist knapp, behält seinen materiellen Gegenwert und kann jederzeit gegen Bar- und Buchgeld eingetauscht werden. Allerdings verlor es seine Rolle als Währungssicherung, als die europäischen Regierungen im Ersten Weltkrieg willkürlich Geld in Umlauf brachten, um ihre Heere zu finanzieren. Seitdem erlebt die Welt rapide Konjunkturschwankungen, hemmungslose Staatsverschuldung und ständige Wirtschafts- und Finanzkrisen. Aber die Bitcoin-Technologie könnte all das ändern. Die Kryptowährung ist knapp, sicher und vertrauenswürdig. Sie erfüllt alle wesentlichen Anforderungen eines Wertaufbewahrungsmittels und könnte die Grundlage für eine neue Ära nachhaltigen Aufschwungs sein. Dafür muss sie aber gewisse Hürden überwinden. Allen voran die Frage, wie sie wachsen will, ohne ihr Grundversprechen institutioneller Unabhängigkeit zu verraten. Wir hoffen, dass wir dir einen interessanten Blick in die Zukunft des Geldes eröffnen konnten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.